Es ist wieder Samstagmorgen, es ist wieder Zeit für bunte Farben, viel Spandex und allerlei Mutantenkräfte. Herzlich willkommen zu unserer Badabinch-Ausgabe zu X-Men 97.
Badabinch, der Serienpodcast.
Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Badabinch-Ausgabe, die sich heute ganz den neuen Mutanten verschworen hat. Und damit, oder dafür, habe ich mir zwei Mutanten hier ins Haus geholt, die gar nicht so sehr mutiert sind, wie ich das zuerst angenommen habe. Aber ich heiße trotzdem ganz herzlich willkommen Matthias.
Hallöchen.
Und Alvin.
Moin.
Ja, es hieß, lass uns mal über X-Men 97 reden. Und ich dachte mir, dann hole ich mir doch hier die beiden großen Comic-Nerds bei uns ins Haus und dann sagen die mir jetzt hier kurz vor der Sendung, ich war eigentlich nie so wirklich im Thema drin. Naja, und jetzt stehe ich hier wie Magneto vor den X-Men in X-Men 97 und muss versuchen, dieses Team zusammenzubringen und auf einen guten Weg zu führen.
Das kriegen wir trotzdem hin.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass man gar keine Ahnung hat. Natürlich haben wir da, wenn man sich mit Comics auseinandersetzt, kommt es dann X-Men nicht dran vorbei. Aber es gibt halt, jeder hat so seine Vorlieben und gewisse Blindspots, aber man kann ja trotzdem mitreden.
Genau. Und ja. Zufälligerweise sind es bei Matthias und mir gleichzeitig die X-Men. Ich habe nämlich auch so ein bisschen auf Matthias gehofft. Aber ja, das kriegen wir gewuppt, weil... beziehungsweise was mich ja interessiert hat, war die Frage, inwieweit kommt man in die Serie rein ohne jegliches Vorwissen, weil es ist ja schon eine direkte Fortsetzung einer Serie, die es mal gab und es hieß von Anfang an, doch sehr häufig habe ich das gelesen, nee, Vorwissen wird nicht gebraucht, man muss vorher nichts gesehen haben, man muss vorher nichts kennen und kommt in diese Serie perfekt rein und ja, das würde ich tatsächlich heute mal zur Diskussion stellen, ob das wirklich so ist.
Ja, zu diesem Zweck habe ich das, weil ich ja gedacht habe, okay, ihr seid hier die beiden größeren Experten als ich, habe ich mir gedacht, ja, diesen Test, diesen bin ich auch eingegangen und habe das Ganze mit meinem Sohn zusammengeguckt. Also ich weiß nicht, auf welchem Stand ihr seid. Ich bin jetzt so, ja, bei der letzten Folge, also in der letzten Folge, in der aktuellen Folge 6 drin. Und ich hoffe, wir können darüber frei reden, oder? Oder seid ihr noch...
Ja. Doch, klar, nee, voll raushauen.
Ja, dann würde ich einmal hier als kleine Warnung vorweg schicken für all diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben, aber vielleicht trotzdem Interesse daran haben. Ja, wir werden bis zu Folge 6 reden. Wir wissen nicht, wie es ausgehen wird, wir wissen nicht, was passieren wird, aber wir haben schon gewisse Entwicklungen mitbekommen, die vielleicht noch nicht so hilfreich sind, wenn man es halt noch nicht gesehen hat. Also deswegen Spoiler-Alarm, ich habe das mit meinem Sohn zusammengeguckt, weil der bisher noch kaum Berührung sowohl mit Marvel an sich oder mit dem MCU als halt auch mit X-Men und Fantastic Four und so weiter hat. Also er kennt bislang Iron Man, den ersten Film. Und ja, hier und da so ein paar, weiß nicht, sag ich mal, Serien hat er hier und da auch schon mal ein bisschen mitbekommen, aber jetzt noch nichts Genaues verfolgt so. Er möchte gerne halt erstmal die Filme kennenlernen. Aber hier X-Men, wie gesagt, habe ich als kleiner Junge gesehen. Was heißt das, kleiner Junge? Das stimmt jetzt auch nicht. Da war ich auch schon ein bisschen älter. Stimmt, ach Gott, ich bin schon zu alt. Da war ich dann doch schon Teenager. Na gut, die habe ich als Teenager gesehen. Und habe mir gedacht, jetzt komm, guckst du mal, wie es auf den Kleinen wirkt. Um damit so eine Art Position zu haben, die meine Anwesenheit hier etwas mehr rechtfertigt.
Und was sagt er?
Er find's geil. Also okay. Wirklich, er find's geil. Ja, also es geht schon los damit, diese Serie, diese Neuauflage X-Men 97 beginnt ja schon genauso wie die alte Serie, die zwischen 1992 und 97, glaube ich, lief. Und die Figuren werden alle, sag ich mal, relativ kurz und knapp eingeführt. Die Musik klingt wie die alte Serie, die ich halt kennengelernt habe. Und für meinen Sohn war das zum Beispiel ein bisschen schnell. Ja, er wollte immer wissen, wer ist das? Und das kann man so schnell nicht lesen. Und ich so, ja, du musst ja bedenken, du guckst es ja jetzt, ne, regelmäßig. Also du guckst ja noch eine Folge und noch eine Folge, noch eine Folge. Und dann wirst du immer mehr feststellen, beziehungsweise immer schneller realisieren, wer wo ist und wer wann ist und so weiter. Und mir ist halt direkt aufgefallen, okay, da wo Professor X am Anfang sein müsste, da ist jetzt halt Magneto. So viel Erinnerung hatte ich noch an die alte Serie. Aber ansonsten fand ich sehr schön vertraut, dass dieser Animationsstil ja relativ treu zum Original ist, aber doch einen Ticken frischer wirkt. Genauso wie eben auch die Titelmelodie. So. Und dann kommen aber halt schon im Vorspann so ein paar Bilder, wo ich gedacht habe, ah, okay, geben die jetzt Auskunft darüber, was noch passieren wird und wen vor allem wir noch sehen werden? Das finde ich ja spannend. Ja, und das finde ich ja irgendwie überraschend. Und mein Sohn, wie gesagt, der fand diesen Vorspann schon direkt ziemlich geil. Und ja, hat, glaube ich, echt ungeheuer profitiert davon, was die Serie in den ersten beiden Folgen macht. Nämlich eine Menge Erklärdialoge abliefern.
Das stimmt, das stimmt. Also ich finde das Intro auch ein Banger. Also du bist halt direkt wieder bei den Samstagmorgen-Cartoons, ne? Es ist einfach nur geile Banger-Melodie im Hintergrund. Dann wird im Schnelldurchlauf mit großen Lettern, die kommen die Helden da reingelaufen. Mich hat das auch voll abgeholt.
Ja, ich glaube, ich nehme da hier dann die Außenseiterposition ein. Also ich weiß, wo es herkommt. Ich finde es, die Idee grundsätzlich ja auch cool, natürlich die alten Fans da halt abzuholen und denen das zu geben, was sie halt eben gekannt haben, wo sie halt herkommen und sowas sehr Klassisches heute in die Moderne zu bringen. Coole Idee, aber dadurch, dass ich halt keinerlei Nostalgie vor allem für das Intro habe und dann natürlich so die modernen Cartoon- und Anime-Intros gewohnt sind, die dann nochmal ganz andere Produktionswerte raushauen, also wo teilweise das Intro wirklich fast schon schöner animiert ist als die eigentliche Serie, ja, bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan von dem Intro an sich. Ja. Aber ja, wie gesagt, mir fehlt da halt auch ein bisschen die Nostalgie und mit diesen klassischen Sachen tue ich mich halt auch hier und da schwer, wenn ich es halt als Kind selber nicht kennengelernt habe.
Ja, ist lustig, weil ich habe die Serie damals auch nicht geguckt, aber dieses Nostalgie-Feeling kommt halt trotzdem irgendwie rüber bei mir.
Ja, bei mir schwindet es halt mit der Zeit. Also ich habe dann halt statt den X-Men habe ich damals die alte Spider-Man-Serie geguckt, wo ich mir halt auch immer noch einrede, dass sie cool ist, bis ich sie dann sehe und merke, nee, ich weiß nicht, als Kind waren dann die Ansprüche scheinbar doch ein bisschen geringer oder man hatte halt nicht so viel von genau dieser Art Zeug damals. Fernsehen.
Ja.
Wie hieß die?
Ich glaube Spider-Man.
Oder? Nee, einfach nur Spider-Man Animated.
Oh, Animated, ja.
Oder Ultimate? Nee.
Nee, Ultimate nicht.
Spider-Man, aber ich meine, die hieß einfach nur Spider-Man Animated Series. War halt eben in den 90ern und müsste auch ungefähr zeitgleich gelaufen sein mit den X-Men, weil es da ja auch hin und wieder Crossovers gab.
Ich meine, das war Spectacular. The Spectacular Spider-Man.
Ich meine, Spectacular also, war später die Serie, die von Disney eingestampft wurde nach der Übernahme von Marvel. Weil das ist immer noch meine liebste Spider-Man-Serie.
Okay.
Aber nochmal zurück auf das Intro, was du gesagt hast mit dem Foreshadowing und dem, ja, vielleicht auch Spoilern und Vorweggreifen, was noch in der Serie passiert. Ich weiß nicht, ob man sich da so sehr drauf verlassen kann, weil es ist ja in Folge 5, ist ja was sehr Dramatisches passiert in der Serie. Und das Intro zur Folge 6 hat das schon aufgegriffen und halt eben Figuren aus diesem Intro verändert und rausgenommen, tatsächlich. Also das Intro scheint sich mit der Serie auch ein bisschen zu wandeln.
Also du sagst, es war ein Fehler, das Intro zu skippen.
Das habe ich im Nachhinein auch gemerkt.
Verdammt.
Weil ausgerechnet bei Folge 6 habe ich es nämlich auch geskippt und hinterher halt in meiner Serien-App gesehen in den Kommentaren, oh, fuck. Und da haben sie ja wirklich was gemacht. Verdammt.
Okay.
Ja. Also, ihr habt diese alte Serie, habt ihr nie live verfolgt, ja?
Hab sie halt, wenn ich sie gesehen habe, ich habe davon Brocken mitbekommen. Ich glaube, das Intro ist noch am präsentesten, weil damit startet die Serie in der Regel dann und man braucht Zeit zum Umschalten. Aber ja, ich habe sie tatsächlich nicht so wirklich verfolgt, weil das nicht so wirklich, ja, mein Jam war so. Also die sehr bunten Kostüme und alles sehr, ja, in Anführungsstrichen comichaft, ohne dass es jetzt per se was Böses ist, oder was Schlechtes ist, das hat mich nicht abgeholt. Also ich fand da dagegen halt die Spider-Man-Serie, wo du wirklich nur einen Kostümierten hattest und ein paar Bösewichte, die halt in den Folgen auftauchen, aber ansonsten ist es alles sehr gegroundet, sehr geerdet, fand ich da als Kind irgendwie immer sympathischer und attraktiver.
Also X-Men ist schon immer ein bisschen wilder gewesen natürlich, weil du natürlich so viele Kräfte hast und so viele Figuren und dann kommt mal wieder ein neuer und dann ist wieder, okay, was kann der jetzt und was ist das für eine neue Mutantenkraft? Also ich fand die damals auch immer, also ich fand die X-Men-Reihe schon immer ein bisschen wilder und anarchischer. Auch die Filme haben ja dann immer, es war ja dann immer so, okay, welche neuen Mutanten werden sie in diesem Film einführen und was hat man da wieder für Kräfte?
Wobei die Filme haben es mir dann deutlich leichter gemacht, in die X-Men einzusteigen, weil halt die Kostüme wieder, bin ich jetzt heute auch vielleicht nicht der größte Fan mehr von, dass sie alle nur noch diese coolen Lederjacken getragen haben, aber es hat mir doch geholfen, in diese Welt einzusteigen, weil es halt ein bisschen uniformer war alles und nicht so das Auge sprengt und jeder hat wilde Frisuren und tausend Farben und muss noch greller scheinen als der nächste.
Wodurch die Filme aber auch so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Ne?
Würde ich heute auch sagen, definitiv. Also da mag
und
ich die
Und wer Modell. Trägt jetzt wieder das gelbe Kostüm?
Mhm. Ja, habe ich mich mittlerweile auch echt sehr angefreundet. Also ich freue mich halt auch drauf, auf das gelbe Kostüm, das endlich auf der Leinwand zu sehen. Also das hat bei mir Jahre gebraucht, um mich irgendwie dran zu gewöhnen. Und mittlerweile fieber ich dem auch hinterher. Das stimmt schon.
Und ich muss auch sagen, ich war mir dessen lange Zeit nicht so, ja, mir ist es schon irgendwie so ein bisschen entfallen. Aber ich weiß noch hundertprozentig, diese Serie hat schon mein Bild der X-Men echt stark geprägt. So stark geprägt, dass ich schon irritiert war, als der erste X-Men von Bryan Singer ins Kino kam, warum die denn alle plötzlich so, ja, normal aussehen.
Ja.
Ja. Und ich meine, dann kommt ja der Gag von Cyclops, der dann halt irgendwie sagt, so, ja, oder wo sich, glaube ich, Wolverine halt beschwert irgendwie über die Overalls oder über die Anzüge. Und Cyclops ihn halt fragt, was möchtest du denn sonst lieber? Gelbe Spandex oder irgendwie sowas? Ja, und ja, ich muss trotzdem sagen, so bunt und poppig das war, es war mein Bild der X-Men. Es war einfach mein Bild der X-Men. Und dieses Bild jetzt nochmal in ein neues Jahrtausend verfrachtet zu sehen, weiß nicht, funktioniert bei mir auch besser, als ich es gedacht habe.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil ich bin mit den Filmen halt eingestiegen. Dementsprechend habe ich da die Kostüme gar nicht so vermisst und habe das irgendwie für mich auch so abgetan mit, das waren die 90er, das waren halt noch die wilden Jahre, wo man halt wirklich auf diesen Comic-Style mit ihren Spandex-Uniformen sind und die Filme waren halt mein Einstieg. Und jetzt, für mich clasht es so ein bisschen, dass du diese Serie hast, die halt irgendwie die Fortsetzung von der Sache aus den 90ern ist, wo sie schon versuchen, den Spirit der Serie wieder aufleben zu lassen, was vollkommen cool ist. Aber trotzdem versuchen sie es ja auch als eine Serie zu machen, die heutzutage gut ankommt. Also sie versuchen ja schon heutige Serienstandards und so weiter darauf anzupassen, versuchen diese Mischung daraus und so hundertprozentig klappt das bei mir nicht. Also es hat auf jeden Fall ein paar Folgen gebraucht, bis ich drin war. Gerade die erste Folge war noch sein, erste Folge war ich krass überfordert sowieso, weil ich die Story gar nicht auf dem Zettel hatte und okay, wir starten ein und Professor X ist tot, wo sind wir jetzt eigentlich, wer ist denn jetzt alles Teil von den X-Men, ach und was können die jetzt nochmal alles, mir hat wirklich am meisten geholfen, dass ich seit einem Jahr oder länger Marvel Snap spiele und da dann irgendwie die Karten schon gewisse Fähigkeiten hatten, wodurch ich dann so, der wird wahrscheinlich sowas können, der wird sowas können, daher kenne ich auch die Namen, also ohne das wäre ich glaube ich noch wesentlich loster gewesen.
Ja, und mir ging es tatsächlich ähnlich, dadurch, dass ich eben auch die Vorgängerserie halt nicht kannte. Aber zum Glück durch die diversen Comic-Auftritte und die vielen Comics, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, dann doch die meisten Figuren zumindest kannte, zumindest den Namen kannte, grob einordnen könnte, was sind die Fähigkeiten, wo ist das halt alles genau hier verordnet. Deswegen hat mir das dann beim Einstieg geholfen, halt eben auch die Figuren kennenzulernen. Denn ich finde, genau das kriegt die Serie halt nicht hin. Also sie versucht scheinbar diesen Spagat sowohl die Alten abzuholen als auch neue dazu zu gewinnen, aber tut sich da irgendwie so ein bisschen schwer, Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wirklich abzuholen und ihnen wirklich diese Figuren einfach mal näher zu bringen, einfach mal vorzustellen, zu zeigen, okay, wie sind diese Charaktere. Kann natürlich sein, dass sie halt eben einfach formen, okay, wir werfen euch rein und mit der Zeit lernt ihr sie schon kennen, dass das der Ansatz ist. Aber ich habe immer noch, selbst nach 6 Folgen, habe ich tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten, also für mich klar zu definieren, okay, das ist der X-Men 97 Wolverine und nicht der Film-Wolverine, der aber auch gleichzeitig in meinem Kopf konkurriert mit 3 verschiedenen Auslegungen der Comic-Wolverines. Und der ist halt dann noch komplett blass und es gibt halt so Versatzstücke, die ich dann wiederum kenne aus den anderen Medien, aber so richtig zu fassen bekomme ich diese Figur hier noch nicht. Und
noch nicht, weil ich finde nämlich, sie machen es über die Zeit, weil ich finde, du hast schon so eine Figur, die näher beleuchtet wird pro Episode. Das haben sie halt schon irgendwie, ne? Storm kriegst du halt erst richtig zu greifen, was in ihr vor sich geht, wenn sie dann in der Wüste ist und mit Forge da rumhängt. Jubilee keinen Plan davon, bis sie ihren Videogame-Auftritt hat. Und so werden sie nach und nach, kriegst du die alle schon mal näher beleuchtet. Rogue war für mich ein komplettes Mysterium, bis sie dann auch mal ihre Backstory nochmal erzählt hat, wie sie mit Magneto und so weiter schon früher angebandelt hatte. So, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Und Wolverine hatte noch nicht seinen großen Auftritt. Man hat schon mitbekommen, okay, er hat da sein Ding für Jean Grey, wie auch in den Filmen, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber so, ich finde, das kommt, glaube ich, mit der Zeit. Das ist halt wirklich eine Serie, wo du nicht sagst, okay, wir müssen jetzt in der ersten Folge erstmal alle Charaktere etablieren, damit wir dann die Story machen können, sondern es ist halt wieder so eine Oldschool-90er-Serie mit, das kommt über die Zeit und jeder kriegt so nach und nach seine Episode und
genau, das Oldschoolige. Also ja. Ich würde auf das Oldschoolige nämlich auch ein wenig das Pacing schieben, mit dem ich doch auch hier und da meine Problemchen habe, weil es passiert extrem viel in extrem kurzer Zeit und mir lässt die Serie da wirklich wenig Raum zum Atmen und auch zum Verarbeiten von dem, was da halt genau passiert.
Ja.
Und ja, ich glaube, das liegt halt eben auch einfach daran, dass es die Fortsetzung einer Serie aus den 90ern ist und in 90ern Serien halt eben auch ein bisschen anders funktioniert haben. Die mussten ja episodenhafter sein. Es musste eigentlich immer eine abgeschlossene Story innerhalb einer Folge sein, so dass man, wenn man mal eine Folge verpasst oder wie halt auch in Deutschland gerne einfach die Folgen irgendwie gesendet werden, egal welche Reihenfolge, die Leute halt trotzdem halt weitergucken können. Und hier hast du ja auch so ein bisschen dieses Muster. Man hat die fortlaufende große Story im Hintergrund, aber die Episoden an sich sind bisher immer so kleine, abgeschlossene Geschichten in sich. Immer quasi so Einzel-Comic-Hefte, die meiner Meinung nach ein wenig zu voll sind.
Ich weiß nicht, ob sie zu voll sind. Also ich weiß auf jeden Fall, es ist ein Mords-Pacing und es ist halt echt viel, was da passiert. Aber dadurch funktioniert es für mich noch irgendwie. Dadurch, dass es mal so schnell ist und mal so ein bisschen. Also manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schlechter. Also ich finde, wenn sie da irgendwie so die Riesendinger aufmachen, denke ich mir auch mal so, okay, jetzt gib mir mal ein bisschen Raum zum Atmen. Aber bei den, gerade die ersten zwei, drei Folgen oder so, ich musste mich dran gewöhnen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie da so ein bisschen durchballern. Ich brauche nicht immer den großen Pathos. Es ist halt eine Cartoon-Serie, die 30 Minuten dauert. Ich brauche jetzt gerade, ich finde es als Abwechslung mal ganz geil, mal wieder so Comic-Feeling, so eine Cartoon-Serie zu haben. So, ich meine, sie haben den Style von damals, warum dann nicht? 30 Minuten, zack, Story ist erzählt und wir sind am Ende wieder, na, es ist halt nicht genau, wir sind am Ende nicht genau da, wo wir am Anfang waren, wie du schon sagst, sondern, aber das hat X-Men halt damals ja anscheinend auch gemacht mit dieser overarching Story.
Die haben halt damals die Storyline von Dark Phoenix und Days of Future Past übernommen gehabt, also in die Serie. Die war so der Grundtenor oder beziehungsweise die, das war eine von den Grundlagen, die sie halt als wie hier Grundgerüst genommen haben, dass Magneto eben halt jetzt die X-Men anführt und versuchen muss, keine Ahnung, das fortzuführen, was Charles ja eigentlich mit eben den X-Men vorhatte.
Ja.
Für diejenigen, die es nicht wissen und die jetzt aber auch nicht die alte Serie nochmal gucken wollen, am Ende ist es halt so, dass Professor Xavier angeschossen wird oder einem Attentat zum Opfer fällt und wird dann ins All gebracht zu den Shi'ar, weil seine Geliebte Lilandra darauf hofft, ihn dort heilen zu können, beziehungsweise retten zu können. Und solche Sachen sind mir vollkommen, also die, ich habe die noch irgendwie mitbekommen, also ich kann mich da an alles noch, also an alles Mögliche noch erinnern. Ich habe aber nie gepeilt, dass das halt Teil einer fortlaufenden Storyline ist. Ich habe das halt immer irgendwie sporadisch gesehen und ach, da läuft wieder eine neue X-Men-Folge, cool. Und ich finde X-Men 97, so bislang, was ich so vom Eindruck her habe, da bin ich dann mehr bei Matthias, ist eine Serie, die sich sagt, nee, wir wollen hier eigentlich eher die Leute ansprechen, die mit unserer Serie, mit unserer Originalserie aufgesprochen worden sind, aber wollen denen halt auch zu verstehen geben, beziehungsweise wollen denen halt genau wie dem Rest zu verstehen geben, dass wir wissen, dass wir alle älter geworden sind oder dass sie alle älter geworden sind. So. Also ich finde, ja, sie setzt schon sehr viel, sie setzt schon einiges an Grundkenntnissen voraus. Aber eben, weil sie halt eben sich denkt, okay, ich spreche hier vor allem die Leute an, die damals die alte Serie gesehen haben. Und das finde ich halt vollkommen in Ordnung. Aber, und da gebe ich ja Alvin auch recht, die Pacing-Probleme, gerade in den ersten beiden Episoden, rühren meiner Ansicht nach daher, dass man halt schon versucht, noch in gerade diesen ersten beiden Episoden Allen, die noch nichts mit dieser Serie bisher anfangen konnten oder die Serie noch nicht gesehen haben und auch die Vorgänger nicht gesehen haben, dass die nochmal also dass die halt komplett Erklärungen und Einführungen in alles kriegen. Deswegen ist ja auch diese Figur, dieses, wie heißt der, Roberto?
Mhm, ja.
Dieses Roberto mit da drin, der ja nochmal für den Zuschauer beziehungsweise für den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen, das jetzt quasi diese Serie zum ersten Mal sieht, stellvertretend in diese Welt eingeführt wird. Und all das, was Jubilee in der Originalserie erlebt hat, wird hier nochmal auf Roberto übertragen. Beziehungsweise Roberto ist eine Art Kurzfassung von dem, was Jubilee in den 5 Jahren zuvor mitbekommen hat. Und das finde ich immer noch legitim, weil, und da bin ich wie bei Matthias, bin ich auch bei Matthias wieder, ich finde, ich habe auch so, ich gucke mir das alles an. Mein Sohn, der ist interessiert dafür, der fragt mich, was kann der, was kann die, was ist der und wieso ist der so und so weiter und so fort und wie heißt der und wer ist das jetzt? Und ich kann halt nicht zu allem was sagen, aber ich versuche ihm so gut zu erklären, wie es ist. Aber er ist halt drin. Er versucht, das alles zu verstehen. Ich finde, er kriegt dann halt schon ein paar schöne Themen mit auf den Weg. Denn gerade dieses Verständnis zwischen eben den Völkern oder den Mutanten und den Menschen, finde ich, kriegt nochmal einen ganz guten Platz in der ganzen Serie. Ja, es ist viel, aber es gehört mit dazu. Und wo ich das mir so 3, 4 Folgen angucke und denke, ja, ich verstehe, warum Leute das mögen, sitze ich dann plötzlich in der 5. Folge da und bin regelrecht ergriffen. Nicht nur von dem, was mit einer Figur passiert, sondern halt auch, wie es auf den Weg geführt wird. Weil das fand ich dann doch schon erstaunlich erwachsen alles. Und ich muss auch sagen, was die Serie geschafft hat, ist, ich bin kein großer Fan von Cyclops. War ich noch nie. So, ich fand den immer ein bisschen, weiß ich nicht, der hat seine Brille und
er ist ein bisschen okay. Strebermäßig.
Ja, genau. Er ist so ein bisschen, ja, er ist wirklich so ein bisschen anstrengend ordnungshörig.
Das ist halt der Boy Scout. So, oder?
Ne? Ja, ist halt der Boy Scout, genau. Und das sind ja meistens dann noch die langweiligsten Figuren. Und natürlich ist Wolverine cooler, klar. Und ist ja auch okay. Man braucht ja auch solche Figuren, weil dann Reibung entsteht, beziehungsweise Konflikte entstehen und so weiter, die halt gut sind für die ganze Dynamik. Und auch dieses Soap-Opera-Gefühl, was die alte Zeichentrickserie hatte, wird hier meiner Ansicht nach auch wieder richtig schön aufgegriffen. Und ja, ich bin in einem Maße ergriffen, wie ich es nicht gedacht habe, wenn ich dann dieses Thema von Cyclops und seinem Sohn mitbekomme. So. Also ich finde, das haben sie echt gut gemacht, weil das ist ein erwachsenes Thema. Ja, das können Kinder, mein Sohn kann das noch verstehen. Aber ich fühle es auf einer anderen Ebene. Und ich verstehe auch halt eben dieses große Dilemma, was sie halt mit Jean Grey gemacht haben und halt eben, Spoiler, ihrem Klon. Ja? Mhm. Also ich finde, das sind echt wirklich reichhaltige und spannende, erwachsene Themen, die sie anhand einer Figur da eingeführt haben oder einfließen lassen, die mir vorher halt echt egal war. Und das muss ich dieser Serie echt mal als großen Pluspunkt ankreiden.
Ja, und da würde ich halt einsteigen, weil genau das ist tatsächlich bei mir so ein Beispiel, um meine Kritik an dem Pacing klarzumachen, ist genau diese Geschichte mit Cyclops, Jean Grey bzw. ihrem Klon und dem Sohn Nate oder Nathan.
Cable.
Oder Cable. wo ich, ja doch, ich weiß nicht, hat die Serie, die Ursprungsserie das sogar schon rausgehauen, dass Cable der Sohn ist? Aber ist ja auch egal. Aber diese ganzen Reveals, also einmal die Klongeschichte, sie kriegen das Kind, mit dem Kind passiert etwas, sie verlieren das Kind, passiert so schnell, dass selbst Cyclops dann 2 Folgen braucht, um darauf emotional reagieren zu können. Und ich fand seine Reaktion...
Ja, aber ist doch gut.
Ich weiß nicht, also mich hat das tatsächlich überfordert. Und dann kam halt eben Folge 5, also du hast hier jede Folge so große Banger und Schlag auf Schlag, dass ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, okay, wo muss ich mich jetzt emotional darauf konzentrieren? Und ich dachte am Anfang, okay, sie machen jetzt wirklich diese die Sohn-Geschichte und geben dem ein bisschen Zeit, dass ich auch als Zuschauer ein bisschen den Sohn vielleicht kennenlerne, dieses Familienglück sehe, was dann halt eben zerrüttet wird, beziehungsweise dann zerbrochen wird, dann kommt es zu dieser emotionalen Entscheidung. Aber das ist halt alles so in einem Wimpernschlag passiert, dass ich dann da saß, ich habe die halt auch hintereinander weggebinged und dann die nächste Folge lief und dann geht es um was vollkommen anderes und das hat aber wieder auch eine ähnliche Wichtigkeit und dann wird aber nochmal auf den Sohn zurückgegriffen, wo dann aber auch nicht, dem aber auch nicht die Luft zum Atmen gegeben wird, weil dann in der nächsten Folge so das richtig krasse und richtig große passiert, wo ich jetzt da sitze und ohne das Comicwissen, was ich halt habe, da sitzen würde und denke, okay, muss ich das jetzt aber ernst nehmen oder wird das vielleicht auch in der nächsten Folge alles wieder umgekehrt, weil Storm hat ja auch quasi ihre Konsequenz nur eine Folge lang getragen und dann ist alles wieder wie vorher oder besser als vorher. Also worauf genau muss ich mich hier einlassen? Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil diese fünfte Episode, die ja, glaube ich, auch den Fans sehr viel gegeben hat, die sehr krass war, die auch wirklich aus dem Nichts kam, das hat sich halt eher wie so eine Game of Thrones vorletzte Episode angefühlt. So der Aufschlag kurz, also der Aufschlag für die nächste Staffel so ungefähr und das Thema der nächsten Staffel.
Ich bin ein bisschen irgendwie bei euch beiden, weil ich mag auch die großen Themen und ich finde auch gut, dass sie da das Pacing haben so irgendwie und dass dann Sachen auch stehen gelassen werden oder auch nicht direkt weiter behandelt werden. Also auch Storm geht weg und dann dauert es zwei Folgen, bis ihre Weiterentwicklung kommt. Was so diese Geschwindigkeit von dem alten Serienerzählen drin hat. Deswegen konnte ich das einfach so in Kauf nehmen, weil das halt so wirklich Comic-Style und Cartoon-Serie, das ist dem Format halt insofern geschuldet, dass sie halt wirklich diese alten Sachen aufbringen wollen. Aber ich bin da auch bei Daniel, dass da so große Themen aufgemacht werden und so weiter, finde ich auch gut und die werden gut behandelt und so weiter. Ich warte halt ab, wie sie es beenden, so. Wenn sie innerhalb, also ist wirklich noch die Frage, wenn sie jetzt nur 1000 Fässer aufmachen, die alle irgendwie wichtig sind, aber dann hinten überfallen, weil der nächste große Fall kommt, dann wäre es ein bisschen mau, aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube schon, dass wir dann in den nächsten Folgen schon noch sehen, wie die Themen beendet werden. So, die machen gerade viel und es entwickeln sich so verschiedene Storylines. Ich glaube aber, die kriegen auch alle einen vernünftigen Abschluss noch innerhalb dieser Staffel. Ich glaube nicht, dass sie so offen enden werden, wie sie damals 96 geendet haben mit, oh ja, Professor X fliegt jetzt ins Weltall. Und gucken wir mal, ob er überlebt. Und die ganzen anderen Themen, die sie dann noch auf hatten. Ich glaube, da haben sie schon das modernere Storytelling drin, dass sie schon innerhalb der Staffel die großen Themen wieder abschließen werden. Und wenn sie das hinkriegen, finde ich es auch geil.
Also meine Theorie wäre ja tatsächlich, das würde halt eben auch dieses sehr, sehr schnelle Pacing am Anfang erklären, wäre, dass sie versuchen, vielleicht die X-Men ja sogar zu transformieren. Sie quasi innerhalb der Serie in die etwas moderneren X-Men oder die X-Men, die dann später kamen zu der Zeit in den Comics, weil das basiert ja trotzdem alles lose eben auf Geschichten, die so auch in den Comics passieren, nur etwas anders hergeleitet oder etwas anders aufgelöst. Aber im Großen und Ganzen sind ja diese ganzen Sachen, die wir bisher gesehen haben, auch in den Comics zu finden oder Teile davon in Comics zu finden, die Ursprünge. Und da gab es ja dann eben auch, so wie hier in der Folge 5, es gab halt eine große Veränderung. Die X-Men wurden quasi nochmal neu erfunden, mussten sich neu formieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Serie vielleicht wirklich dann in diese Richtung geht, dann quasi die 90er X-Men dann auch hinter sich zu lassen und dann Richtung 2000er X-Men, Comic X-Men dann auch zu gehen. Und dass jetzt deswegen so viel quasi Schlag auf Schlag auf Schlag abgefrühstückt wird, um halt die Truppe in sich zu erneuern. Und wir wissen ja, beziehungsweise was bekannt ist, ist, dass die zweite Staffel ja auch schon geschrieben ist. Das heißt, die haben auf jeden Fall einen Fahrplan vor sich. Die dritte beginnen da jetzt wohl die Arbeiten. Aber ja, wie du sagst, ich glaube nicht, dass wir am Ende mit super vielen losen Enden dastehen werden, weil es scheint einen roten Faden zu geben und einen Plan, wohin sich das Ganze entwickeln soll.
Also die letzten drei Folgen sind als Tolerance is Extinction betitelt. Ja. Also es wird ein großes Finale, würde ich mal jetzt behaupten.
Ja, Tolerance is Extinction sagt ja Magneto, glaube ich, auch schon in Folge 5.
Genau.
In Folge 4 oder so. Also er sagt es auf jeden Fall, ist ja das Zitat von ihm. Wir können ja ein bisschen spekulieren, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass Professor X wieder auf die Erde kommen wird.
Glaube ich auch. Das war das, was ich halt gesagt habe, was mir der Vorspann irgendwie so ein bisschen gespoilert hat. Also wenn der Vorspann wirklich am Ende darauf hinausläuft, dass Charles wieder mit gegen Magneto, sag ich mal, und den jeweiligen Verbündeten aufeinander zurennt, so, fände ich es ein bisschen.
In zu einem gewissen Maße. Ich glaube, es bringt jetzt gerade nochmal Magneto so ein bisschen die Menschlichkeit wieder, dass er nicht halt so der stereotypische Bösewicht ist, der in den 90ern wahrscheinlich schon eher noch war, mit, oh, er ist der böse Terrorist und er macht alles böse und wir sind die guten X-Men, sondern da auch einfach eine Ambivalenz in die, sag ich mal, Antagonisten reinzukriegen. Dafür bringen sie jetzt Magneto halt als Anführer der X-Men. Aber ich denke, da wird Professor X wiederkommen und dann wird es dann doch clashen, die Reaktion von Magneto auf, was in Folge 5 passiert, auf den Angriff auf Genosha. Und Professor X, der dann doch wieder, nee, wir müssen da doch noch mit mehr Verständnis rangehen. Wir müssen ja auch noch gucken, was überhaupt mit Magneto passiert ist.
Wollte ich gerade sagen, weil meinem Empfinden nach ist Magneto halt auch nicht mehr. Also man müsste halt Magneto erst wiederholen auf irgendeine Art und Weise.
Zeitreisen vielleicht?
Ja gut, damit kannst du halt alles lösen.
Es ist halt ein 90s-Cartoon, ne? Also man muss da halt auch mit 90s-Cartoon-Maßstäben rangehen. Ich glaube, dass sie storytellingmäßig da schon den klassischen Comicbuchweg gehen mit, oh, du bist tot, oh, wir haben da einen Klon in der Tasche oder Wiederbelebungsstein oder auch die magnetischen Kräfte sind in das Magnetfeld der Erde übergegangen und natürlich konntest du dich daraus neu formen. Irgendwie sowas wird passieren. Die werden sich nicht trauen, in dieser Serie X-Men zu töten.
Ja, das würde ich aber tatsächlich ein bisschen schade finden. Also das ist halt die Gefahr, die ich da ein bisschen sehe, eben weil die Comics auch so sind, wie sie sind. Wenn da eine Figur stirbt, kannst du dir sicher sein, okay, gib denen mal 2 Monate, dann kommt eine Sonderausgabe, wie die Figur wieder ins Leben zurückkehrt. Das haben sie jetzt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren, glaube ich, 3-mal gemacht mit 3 großen Figuren von Marvel. Und das wäre halt so ein bisschen meine Sorge, weil es gibt halt so viel mehr Potenzial, in welche Richtung es gehen könnte. Mir fehlen dummerweise 2 wichtige Figuren, die halt auch enge Magneto-Figuren wären, Scarlet Witch und Quicksilver. Wenn die jetzt schon hier drin wären, würde ich sagen, okay, jede Wette, es geht Richtung House of M. Das wird eine House of M-Geschichte in
aber
der zweiten Staffel.
Weißt du, warum die nicht da drin sind?
Sind sie schon tot?
Naja, wir haben sie doch schon im MCU gesehen. Scarlet Witch ist im MCU und die werden jetzt nicht so krass, also es wird jetzt... Die Serie ist da, um die X-Men auch mit ins MCU zu bringen und ja, so weiter. Das hängt damit zusammen. Und wenn du jetzt, gerade wenn du sagst, es ist der Übergang der X-Men aus den 90ern in die Neuzeit, damit wir sie dann ins MCU einführen können, kannst du jetzt nicht eine andere Scarlet Witch da reinpacken. Nein. Quicksilver vielleicht noch, aber der hat auch schon eine andere Origin-Geschichte. Das werden sie nicht machen.
Ja gut, aber wir sind ja hier nicht im MCU.
Also ja, das noch nicht.
Ja, noch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass wir diese Figuren ins MCU übertragen.
Aber sie wollen sie da hinbringen. Und ich glaube, es geht darum, also, na, wir sind jetzt schon bei Spekulationen und was ist mit dem MCU und da, ich meine, darüber kann man immer viel quatschen. Aber ich habe es mir auch angeguckt oder bei sowas denke ich mir halt immer so, okay, was bedeutet das jetzt für die zukünftigen Pläne und was sie sonst mit denen machen und so weiter. Es ist halt so ein bisschen losgelöst vom MCU, wir machen halt den Cartoon und so weiter, aber es ist ein, hey, wir haben jetzt endlich die Rechte an den X-Men wieder. Hier, wir zeigen euch erstmal, wo die waren und wir zeigen euch, wo wir sie hinbringen, um sie dann irgendwo einzuführen. Es geht schon darum, ich glaube nicht, dass sie da jetzt eine komplett andere Welt aufmachen würden, um... dann in 2-3 Jahren sie ins MCU zu packen, aber das ist dann wieder nochmal eine andere Version, als wir jetzt gerade in den Cartoons gezeigt haben. Da werden die schon drauf achten, ich glaube schon.
Nee, es ist immer noch ein Cartoon und sie haben ja gesagt, sie haben dieses Cartoon-Multiverse, wo ja auch die What-If-Serie reinspielt und das hat ja sogar ein eigenes Label, das Universum, in dem die X-Men-Serie spielt. Also ich würde hart bezweifeln, weil die Figuren sind einfach ein bisschen zu drüber und zu cartoony, auch in den Fähigkeiten, die sie haben, dass sie die Figuren 1:1 in MCU
bringen. Nein.
Ich glaube, die beschneiden sich jetzt nicht selbst nur, weil die Scarlet Witch haben.
Wenn du da jetzt eine Scarlet Witch einbauen würdest, die noch so eine große Rolle auch immer noch im MCU spielt, also da kannst du andere, die... Nee, wir wissen es nicht, aber sie ist schon noch groß aufgebaut und...
Und verschwendet.
Ja, sicherlich.
In der Serie könnten sie jetzt mal zeigen, wie man mit Scarlet Witch wirklich umgehen kann.
Könnten sie zeigen, aber ich glaube nicht, dass sie es tun werden. Das ist, ich glaube auch nicht und auch da ist ja eine Hoffnung, die du hast. Aber
naja, es ist eine der größten und wichtigsten X-Men-Stories und wenn die Serie jetzt wirklich so über 3, 4, 5 Staffeln gehen soll, also die dann komplett auszusparen.
Was in Zukunft ist, weiß ich nicht. So, ich glaube aber nicht, dass sie in der ersten Staffel da direkt so krass reingehen.
Nee, ich sage auch nicht, dass das in der ersten Staffel passiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das so ein bisschen, auch mit den Titeln der letzten 3 Folgen, dass das vielleicht so ein bisschen den Weg dahin bereitet. Aber ja, mir fehlen halt diese beiden Figuren und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass sie noch nicht aufgetreten sind, eben weil ich Magneto extrem cool finde.
Ja,
also er ist, glaube ich, bisher auch meine liebste Figur, eben weil er so interessant ist, weil er ja eigentlich der Antagonist ist und sich trotz seiner kompletten Abscheu aber trotzdem versucht, das Richtige einfach zu tun, egal was er darüber denkt. Und ich finde, der hat das wirklich sehr gut gehandhabt. Also auch da, wo er vor Gericht stand und wie er dann diskutiert hat, wie er mit denen verhandelt hat, was er gesagt hat, wie er seine Worte gewählt hat. Das fand ich ziemlich cool. Also das war für mich so einer der stärksten Momente tatsächlich bisher. Und deswegen hätte es da noch die beiden gegeben, ja, Aber gut.
Ja, aber du hast ganzen, ich meine, da sind noch so viele, auch im Intro sind noch einige Antagonisten und Kumpels von Magneto zu sehen, die wir bis jetzt alle noch nicht gesehen haben. Da ist halt die Frage, wie viele von denen überhaupt jetzt noch auftauchen werden, ob das in Tolerance is Extinction noch thematisiert wird und die aufkommen. Ich meine, Quicksilver und Scarlet Witch sind halt halt auch seine Kinder. Und das ist halt, wie willst du das storytechnisch jetzt noch das Fass aufmachen, wenn du gerade erst die Liebesgeschichte mit Rogue irgendwie geklärt hast und so weiter. Also da bin ich gespannt, wie sie das, da müssten sie schon wieder sehr viel 90s Cartoon Logic anwenden, damit das irgendwie plausibel drin ist.
Also die hatten wir jetzt auch zuhauf. Also diese ganze Charles Xavier ist im Weltraum Geschichte und seine Erinnerungen werden gelöscht oder sollen gelöscht werden und sowas alles. Das war halt auch alles schon so auf so einem Level, wo ich dachte, ja, okay. Es ist ein 90s-Cartoon auch irgendwo, beziehungsweise am Ende auch eine Comic-Vorlage aus dieser Zeit.
Da muss ich aber auch sagen, dieses ganze Space-Ding, das hat mich dann erstmal nochmal komplett überfordert. Weil für mich war irgendwie, es war halt klar, dass er, also für mich war, ich kann ja nur die Serie und die sagen, okay, er ist tot und beerdigt. Und ich denke mir, okay, es wird bestimmt irgendwann der Punkt kommen, wo er wiederbelebt wird, die werden Professor X nicht tot lassen, aber von mir aus auch, weil er auch im MCU, haben wir ihn ja auch einmal sterben sehen, dachte ich so, ist von mir aus auch okay, ihn ohne Professor X zu machen. Und dann sehen wir ihn plötzlich im Weltall mit diesem kompletten Volk, wo, von dem vorher noch nie die Rede war und die Storyline. Und ich meine, das ist ja auch der Anfang von Folge 6. Nachdem wir gerade Genosha haben zerstört sehen, sind wir dann plötzlich im Weltall und Gladiator und ein Krieg zwischen zwei Völkern. Und warum zum Teufel ist jetzt Professor X da, der Macker von der Präsidentin des Universums oder was? Es war, also da war ich kurz überfordert. Da musste ich erstmal sagen, okay, es ist ein 90s-Cartoon, mal gucken, wo es hingeht.
Vor allem, wie lange sie sich aufhalten mit dem Kampf gegen, wie heißt der, Ronan?
Ja, ja, ja,
Ronan, genau. Der Accuser.
Ja.
Der Ankläger. Wo ich gedacht habe, was, und wir, auch diese dummen, stoischen Sprüche von ihm, ich knie vor niemandem, bam. Ja, das ist, und da bin ich bei dir, Matthias, das ist halt, ich habe vorhin ja gesagt, sie haben das an die Fans gerichtet, aber mit dem Wissen, dass sie erwachsen geworden sind. Und trotzdem bleiben sie sich der Tatsache bewusst, dass es immer noch eine Kinderserie ist. Und das ist für mich so einer der größten Schwachpunkte, beziehungsweise für mich einer der größten Hürden, die ich bei dieser Serie nehmen muss, das ist diese direkte Ansprache. Also diese direkte Ansprache an alle, vor allem an Kinder, dass man das ja alles für einen noblen Zweck macht und von allen nur mit Dreck beworfen wird und so weiter, dass alles immer so klar und auch so hochtrabend ausgesprochen wird. Das Theatralische.
Dass jeder Gedanke laut ausgesprochen gehört, ist mir halt auch irgendwann aufgefallen. Bei, glaube ich, Storm war es in ihrer Episode, wo sie dann zu ihren Kräften findet. Da denke ich mir.
Aber auch schon vorher. Auch schon vorher. Und das ist aber halt meiner Ansicht nach der Tatsache geschuldet, dass das halt eben für Kinder gedacht ist. Immer noch. Ja. Die halt irgendwie genau diese direkte, auch mit dieser Moral. Ich meine, Xavier stellt sich da ernsthaft in Schulunterricht hin und sagt, es wird Zeit für die Unterrichtsstunde des Tages oder für die Lehrstunde des Tages oder irgendwie sowas so. Ja, also mehr Kinderserie geht doch gar nicht mehr.
Ja, wobei ich den Move auch tatsächlich, ich fand ihn auch sehr albern, aber irgendwie auch cool, weil ich dachte, ey, die benehmen sich auch gerade alle wie Kinder und dass er dann sagt, okay, fuck it, Leute, so auf die Schulbank, jetzt hört ihr mir mal zu. Fand ich ganz cool, auch wenn er vielleicht die Situation jetzt nicht zwangsläufig deeskaliert hat, dass der, um den die ganze Zeit gestritten wird, dann wirklich mal den Macker-Move quasi macht, das, was alle befürchten. Aber das war ein cooler Moment, vor allem, als dann auch revealed wird, wo das zeitlich halt angesiedelt ist, weil ich halt nämlich auch dachte, okay, das spielt alles nach Folge 5 und wir dann ja erfahren, nee, das spielt noch kurz vor Folge 5 und Folge 5 passiert währenddessen. Mhm. Und das war dann wieder ein sehr starker Moment, weil der dann so aus dem Nichts kam und dann doch so nochmal diesen emotionellen Nachklang dann noch hatte von Folge 5, für mich zumindest.
Ja, bin ich bei euch.
Aber jetzt mal Folge 5, ne? Also ich dachte schon, okay, sie spielen Ace of Base, Happy Nation.
Ja.
Okay. Ich meine, wir sind in den 90ern, was soll man sagen?
Genau, ne? Aber das war auch mein Gedanke so, boah, das ist schon hui, aber ja gut, 90er, ja, okay, nehmen wir.
Und ich hab diesen Song, habe ich halt schon ewig nicht mehr gehört. So. Und ich dachte so, Moment mal, irgendwoher kennst du das, das kommt dir vertraut vor. Weil vorher, wie lief eigentlich Mucke, mit der ich nicht so viel anfangen konnte? Und oder beziehungsweise halt ist mir die Musik nicht so wirklich groß aufgefallen. Und dann kommen aber diese Klänge und ich denke mir so, hä, das kennst du doch. Und dann Happy Nation, Living in Happy. Und ich dachte nur so, auch sportlich, das von einem, so einen Song von so einem Ex-Nazi noch zu bringen, So, aber ja, das wissen die Amerikaner vielleicht nicht. Ja. Scheißegal. Aber ich fand dann halt, muss ich sagen, inszenatorisch fand ich das sehr geil, wenn Jean dann da an der Bar steht, sie trifft irgendwie dieser Hirn, nee, das ist Madeline, glaube ich, ne? Wir sind ja in Genosha. Wenn Madeline da an der Bar steht, dann trifft sie dieser Gehirnblitz und dann kommt dieser, ja, dann lupen sie diesen Chor und ihr tropft so Blut irgendwie auf den Fußboden und dann sieht man ja plötzlich diese ganzen Ereignisse, die dann in Gang gesetzt werden, plus noch diesen, ich sag jetzt mal, Flash-Forward zu Cable und so. Ich fand das alles sehr, sehr geil in Szene gesetzt und also aufgebaut so. Und wenn dann halt diese Scheiben so richtig wegdonnern, da dachte ich nur, holla die Waldfee. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen besorgt, beziehungsweise irgendwie, ja, ich habe festgestellt, ich war wirklich drin, so, ja. Also ich war halt wirklich in dieser Serie auf einmal drin, die mich vorher eher so ein bisschen auf Distanz gelassen hat.
Voll. Fand ich also cool. Das war, ich bin da, das, da hatte mich die Serie dann auch. Das war echt der Punkt, wo ich auch drin war, weil das war richtig gut inszeniert. Das war dann auch, obwohl es ein krasses Pacing hatte und ein paar Sachen dann einfach so, ja, wir müssen in die Gärten, lass uns das nicht groß erklären. Aber das war so dann doch emotional, dass du da schon mitbekommst, okay, jetzt gerade, wir bleiben länger in dieser Szene, da haben sie andere Konflikte und andere Kämpfe halt wesentlich schneller abgespult. Das war schon ein, wir bleiben jetzt hier und das muss wehtun und das, man kann das nachvollziehen und mitfühlen, was da gerade passiert.
Habt ihr die Serie wöchentlich geguckt oder habt ihr die jetzt in Vorbereitung auf dem Podcast so an einem Stück?
Ich habe es auch an einem Stück, nee. Alle 6 Folgen geguckt.
Ich habe sie tatsächlich immer mit so ein bisschen Abstand geguckt. Ich gucke halt jetzt nicht wirklich, ich binge jetzt mit meinem Sohn keine Serie so. Wir haben immer halt uns an einem bestimmten Abend haben wir uns halt hingesetzt und haben das halt so, wir haben vielleicht mal die ersten 10 Minuten von einer anderen Folge geguckt, wenn er mich halt angebettelt hat, dass wir noch weiter gucken können. Wo können wir noch bitte den Anfang von der nächsten Folge gucken? Und ich meine, da denke ich dann halt auch, ja okay, dann funktioniert die Serie. Dann funktioniert sie auch für ihn, der mit den X-Men bisher noch gar keine Berührungspunkte hatte. Der wollte halt einfach wissen, wie es weitergeht. Der war halt schon richtig drin. So. Und dann haben wir halt, wenn überhaupt, immer mal noch so die nächsten 10, 15 Minuten von der nächsten Folge geguckt. Aber halt immer mit so ein bisschen Abstand versetzt. Und ich finde das sogar echt hilfreich wieder für diese Serie.
Würde ich nämlich auch sagen, ja.
Wenn du es bingst, kann ich verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen überfordert ist von all den Informationen, die kommen. Von all den, sag ich mal, schnellen Orts- oder Personenwechseln, die stattfinden so. Aber ich glaube, mit so ein bisschen Abstand wirkt das alles immer so. Und mein Sohn war halt echt immer wieder gespannt auf die nächste Folge, ja. Und der hat mich jetzt auch schon genervt, wann wir jetzt die nächsten beiden gucken können. So, ich warte jetzt erstmal ab, bis jetzt, glaube ich, die 7. Folge jetzt rauskommt so. Aber ich finde, das funktioniert ganz gut, dass man da immer so eine Woche Pause dazwischen hat.
Ja, das würde ich nämlich unterstreichen, weil ich glaube, bei mir war das zusammen mit der Tatsache, dass einfach ich auch wusste, okay, in Folge 5 muss irgendwas Krasses passieren, weil das ganze Internet redet darüber, dann bin ich ja mal gespannt, was passiert. Dass das passiert, habe ich jetzt auch nicht erwartet. dass er die komplette Insel platt gemacht wird und dass auch, also wirklich dieser Riesen-Sentinel, dieser dreiköpfige, ich fand den auch echt beängstigend. Also den haben sie wirklich gut hingekriegt, dass wenn er da abgefeuert hat, dass du wusstest, okay, da steht kein Grashalm mehr. Und auch wenn sie es halt nicht direkt gezeigt haben, dass da Leute gestorben sind, sind halt einfach Leute gestorben. Offensichtlich. Nicht mehr da danach. Aber es hat das mich war dann auch,
also ganz kurz dieses, wie er zu Leech sagt, don't be afraid.
Alter, bevor, okay, stimmt. Davon hätte ich mir halt mehr gewünscht, weil es hat mich dann doch nicht ganz so gekriegt. Also da hat mich dann hinterher, als dann Charles erfährt, was mit seinen X-Men passiert ist, das habe ich dann auch einen Tag später dann erst gesehen, die Folge. Also ich habe nach der 5. dann erstmal auch Pause gemacht, ein bisschen Zeit vergehen lassen. Das hat mich dann doch emotionell mehr getroffen, als dann in der Folge 5 selber. Und ich glaube, es könnte wirklich daran liegen, dass ich es an einem Stück durchgebinged habe und das vielleicht ein bisschen zu viel war und zu wenig Abstand, um eben auch die Figuren und die Handlung auch ein bisschen sacken zu lassen, sich dran zu gewöhnen, sie wirklich auch lieb zu gewinnen. Also ich hatte zu wenig Zeit mit Gambit. Es tut mir leid. Ich finde den auch cool. Fair. Aber ich war noch bei einer ganz anderen Geschichte und war noch nicht drauf, also ich war noch bei seinem Liebesherzschmerz, wo ich ein bisschen mit ihm mitgefühlt habe. Ja. War noch nicht bereit, quasi weiterzugehen mit ihm.
Also ich finde, die Serie ist obwohl sie schon eine gewisse Härte ausstrahlt, deutlich mehr Sex besitzt als die alte Serie oder deutlich mehr nackte Haut zeigt als die alte Serie, finde ich sie aber doch noch recht jugendkonform so. Ich musste aber schon bei dieser Horrorfolge ein bisschen schlucken, wenn da hier Mr. Sinister, glaube ich, ist es, seinen Auftritt hat und sie dann hier, weiß ich nicht, sämtliche Horrorklassiker, also noch so ein paar Horrorklassiker zitieren. Mhm. Und das fand ich schon, da habe ich auch gedacht, oh, da bin ich mal gespannt, ob hier neben mir plötzlich gleich das Gewimmer anfängt, so. Weil da, das war in seiner Intensität und wie diese, sag ich mal, Bilder auch gestaltet worden sind, so, das fand ich schon. Es hatte schon einen sehr bizarren, grotesken, absurden Touch und war etwas heftiger im Vergleich zum Rest.
Es wurde dann aber Gott sei Dank entschärft durch, okay, jetzt sind wir in der Hölle und müssen die Dämonen abschießen. Ja, so, das war dann wieder so ein, okay, sie können schon was dagegen machen. So die Hilflosigkeit ist da wieder rausgenommen worden, was das Ganze wieder so ein bisschen entschärft hat. Ich fand auch in der Folge drauf, dass die ganze Adversary mit Storm in der Wüste, der Dämon und so weiter, das war ja auch so wild geschnitten und so all over the place und wo sind wir jetzt eigentlich gerade, dass du dich vollkommen verloren gefühlt hast. Das war dann immer nur so kurze Momente, aber die fand ich auch echt gruselig. Also ja, ich finde, Adversary war richtig gut dargestellt.
Genau, das Vieh dann in der 6. Folge fand ich sogar noch beängstigender, wo es dann hinter Storm her ist und ständig den Kopf verdreht und sie tut alles. Ja, und er geht trotzdem.
Die Monster-Eule.
Genau, und freut sich halt über ihre Angst und wird davon gefüttert. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Ghostbusters, die alte Ghostbusters-Serie, die mich als Kind auch ordentlich verstört hat, weil die auch gern mal so um 5 und 6 Uhr morgens, wo es noch dunkel ist, draußen lief. Und da gab es halt eine mit Egon in der Hauptrolle, wo es um sein Kindheitstrauma geht, um den Boogeyman oder den schwarzen Mann oder den bösen Mann. Ich glaube, der böse Mann heißt einfach nur. Und wirklich, also das Design von diesem Vieh wird mich, glaube ich, bis an mein Lebensende verfolgen, weil es mich direkt mittraumatisiert hat in der Folge. Aber so einen gewissen Vibe hatte das halt eben auch, weil ja die Ghostbusters waren, was diesen Horror angeht, halt auch nicht verlegen, den halt auch mal zu zeigen, mal wirklich auch gruselig zu werden, obwohl es ja auch eine Kinderserie war, trotz allem. Also von daher sind das auch irgendwo, ja, diese 90s-Tugenden, die Serie hier halt auch wieder aufnimmt. Also es passt eigentlich wieder zum Konzept, dass sie hier halt sich auch mal trauen, noch ein bisschen weiter zu schrauben.
Das ist letztendlich ja auch ein bisschen der Konflikt, dass wir halt mittlerweile, also in den 90s für uns, wir haben das geguckt und da war dann ganz klar, Magneto ist der Böse. Wir haben die Bösewichte, ne? Oh, wenn die Bösen was Böses machen, dann ist das halt böse und wir haben die Guten auf der anderen Seite und ja, die Guten gewinnen am Ende und die Bösen, naja, die werden halt besiegt. Und so einfach ist das Storytelling halt nicht mehr. Du kannst heute keine Serie mehr rausbringen, wo die Bösen einfach nur böse sind. Also das würde, klar kannst du das machen, aber es funktioniert auch einfach nicht mehr so gut. Es ist nicht mehr so packend, weil du schon irgendwie mittlerweile gewohnt bist, dass du halt die Bösen, es gibt ja keine bösen Figuren, sondern es gibt Missverstandene oder die geben andere Prioritäten oder sind halt extrem, weil sie traumatisiert sind oder so. Du brauchst immer eine Motivation der Figuren. Ne? Nicht umsonst hat Avengers Endgame Infinity War vorher gebraucht, wo du den ganzen Film über nur eine Begründung für Thanos Vorgehensweise bekommst. Sonst hätte Endgame ja auch gar nicht so funktioniert, weil du halt diese fehlgeleitete Motivation davon hast. Und das ist, du kannst halt nicht eine 90s-Cartoon-Serie machen, die so darauf aufbaute, damals die Bösen sind die Bösen und wir sind die Guten. Aber jetzt halt, na, es gibt halt nicht mehr die klaren Fronten. Deswegen Magneto wird jetzt halt mehr thematisiert und kriegt mehr Hintergründe und du kriegst den Konflikt von Magneto viel mehr erklärt. Und ich denke, das wird auch die große overarching Theme der Staffel werden, wo es am Ende darauf hinausläuft, dass Magneto am Ende der Staffel halt doch wieder zum in Anführungszeichen Bösewichten wird. Aber man kann es halt wesentlich mehr nachvollziehen.
Jeder X-Men-Ableger ist irgendwie dazu verdammt, am Ende wieder gegen Magneto antreten zu müssen.
Ja.
Es war bisher in fast jedem Film so. Nenn mir einen, wo es nicht so war.
Oh Gott, lass uns nicht über die Filme reden.
Oh Gott, ey. Ja. Was ich noch hinzufügen würde, ich brauche mehr Beast. Vielleicht geht es euch auch so, aber Kelsey Grammer sehe ich da jetzt doch stärker vorher, also stärker drin als vorher, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder?
Ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
Naja, also Kelsey Grammer spielt ihn ja in den Filmen Und hat er auch in diesem Cameo-Auftritt, wo war das jetzt hier zuletzt, hat er ihn gespielt. Und in diesem neuen Beast hier habe ich halt doch mehr Kelsey Grammer drin gesehen, als ich vielleicht noch vor seiner Verkörperung des Beast oder Hank McCoy gesehen hätte.
Ja gut, du hast natürlich nochmal den Bezug zu der Serie von damals. Ich kenne den halt nur so.
Ja. Ja.
Dadurch stört es halt nicht so. Also ja, der bleibt ein bisschen zurück, aber der blieb halt schon immer so ein bisschen zurück. Der ist halt, glaube ich, auch ein schwieriger Charakter in dieser Gruppendynamik. Also für mich hat er in den Filmen halt immer funktioniert im Zusammenspiel mit Professor X. Und wenn Professor X halt nicht da ist, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der auch noch seine Momente in den nächsten Folgen kriegt.
Ja, und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der Gladiator hier eingebaut worden ist. Das ist nämlich so ein heimlicher Liebling von mir. Über den habe ich früher so ein, zwei Geschichten von ihm gehabt oder mit ihm gehabt. Da fand ich den so arschcool und so todesgeil.
arschcool dass, und todesgeil.
Dass, ja, beides in einem. Dass er halt, für immer sich einen Platz in meinem Herzen erkämpft hat. Nur leider sieht man ihn halt selten oder so gut wie kaum, so gut wie nie. Und dementsprechend, ja, habe ich mich sehr über seinen Auftritt gefreut. Und ich fand auch seine Moves ganz geil, wenn er da die Jungs von der Brücke fegt und so. Also,
ja, aber das war schon sehr Man of Steel, nur bei Marvel mit Irokesen. Also das war, ich kannte ihn halt tatsächlich vorher nicht. Ich dachte auch erst, als die ihren Auftritt hatten auf Ronan's Chef, sind das die Ur-Guardians, die sie hier zeigen wollen, die es ja so in den Filmen halt nie gab, bis sie sich dann selber als, wie haben sie sich nochmal vorgestellt, irgendwas mit
ja.
Beschützer, also auch irgendwie Beschützer, aber dann doch andere Beschützer der Galaxie. Ich kannte die nicht, aber ja, dieser Brückenmoment war ziemlich cool, weil ich dachte, ja, okay, gut, das ist jetzt Classic Superman, aber es sieht irgendwie cool aus, warum nicht? Weil er auch die ganze Pose von Superman hatte und halt in dem Moment auch wirklich alle Superman-Fähigkeiten. aber diese kurzen Dialoge, die er mit Charles hatte, die fand ich halt auch cool. Also da habe ich auch gemerkt, okay, interessante Figur. Also und finde ich interessant, was du sagst. Ja, von dem können sie auch gerne nochmal mehr zeigen.
Ja, der ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch in der gesamten Marvel-Historie deutlich mehr, als ich wahrgenommen habe natürlich. Aber ich hatte halt nicht so viel mit ihm immer. Und die Sachen, die ich von ihm hatte in den Comics, die waren mir heilig. Weil ich fand die Figur immer, ja, faszinierend. Also er hat mich immer interessiert und ich fand es echt sehr schön, dass er sowohl die Action-Momente bekommen hat, aber eben halt auch genau, was du sagst, die Szene mit Charles. Das fand ich einfach, hat meine Liebe für diese Figur bestätigt, beziehungsweise es war so ein schöner, für mich war das so ein schöner Beweis, okay, ich scheine nicht allein zu sein mit meiner Faszination.
Ich würde sogar so weit gehen, dass er eigentlich mehr Charakterisierung bekommen hat als hier ein Deathbird. Und obwohl
das fand ich ein bisschen schade, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist dann auch eher ein Zeichen dafür, dass mit Gladiator da noch ein bisschen was passiert in der Zukunft. Ja. Dass sie ihn schon mehr Szenen geben, weil da noch mehr kommt.
Ja, Deathbird war halt wieder dieser sehr klassische Villain oder Bösewichtin. Ja, genau, die ist halt böse, weil sie böse ist, ohne jetzt so wirklich nachvollziehbare Motivation. Muss ja auch nicht immer passieren. Aber eigentlich irgendwas Weltraummäßiges wird da definitiv. Sonst hätten sie jetzt nicht keine komplette Folge drauf verschwendet, uns diese ganzen Figuren vorzustellen und wie das halt alles funktioniert und wie da die Ordnung ist. Also das wird noch galaktischer, glaube ich.
Ja, aber warum auch nicht?
Ja.
Warum auch nicht?
Auf jeden Fall, glaube ich, genug Geschichten auch mit X-Men in Space, also von daher.
Das ist so das Ding. Ich finde immer, der Sprung in Space ist immer so eine Entscheidung, weil es ab dann wird so. Ich habe da ein bisschen, was heißt ein Problem mit? Aber es ist dann immer, mir fällt es immer schwieriger, wenn du das ganze Universum mit einbeziehst, ist es immer ein bisschen schwieriger, sich mit den Sachen auf der Erde auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist immer so ein Struggle, wenn du versuchst, Storylines, die auf der Erde spielen, mit Space zusammenzubringen. Es ist immer so, es ist ein Planet von Unendlichen im Weltraum, die auch Zivilisationen haben, die auch Probleme haben. Und ich finde es immer spannend, wenn dann in den Comics erzählt wird, ja, aber die Erde ist was ganz Besonderes, weil das ist natürlich das Zentrum von den kosmischen Energien, die da zusammenlaufen. Deswegen ist es so wichtig, was da alles passiert. Und es ist immer so, wir müssen uns da irgendwie verbiegen, damit die Erde noch relevant bleibt. Und da
wir haben
ist
jetzt mehr auch Probleme so als alle anderen.
Ja, genau. Das ist jetzt auch wieder in der Folge 6, so alle sagen so, ja, das ist halt die Erde. So, come on, also wir reden ja von intergalaktischem Krieg mit Zivilisationen und Völkern, die wir da Probleme haben. Und warum willst du jetzt zurück auf diesen einen Planeten, die auch klar, was, da sind 1000 Leute gestorben? Wir haben gestern ein Volk ausgerottet. So. Also ich finde es da mal so ein bisschen schwierig, da das Maß zu finden.
Ja, der Weg zurück bei sowas, wenn Figuren erstmal in den Weltraum gegangen sind, der Weg dann zurück auf die Erde ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Sehr gut nachvollziehen. Aber gut, wir kennen die Lösung. Zeitreise.
Im Zweifel.
Alles
im Zweifel immer Zeitreise.
Ich meine, dafür sind Bishop und Cable ja schon gezeigt worden. Also dementsprechend.
Und das ist eine Hoffnung. Also wenn ich wirklich einen Wunsch habe, ich glaube spätestens dann hat mich die Serie, Matthias schüttelt hier gegenüber den Kopf.
I doubt it.
Nee, wirklich, als das fiel, als dann bei mir auch der Dominostein gefallen ist, es geht Richtung Cable, war sofort... Okay, wann kommt Deadpool? Wann kriegen wir Deadpool zu sehen? Nee, sorry, Matthias. Deadpool, also von mir aus gerne Scarlet Witch und Quicksilver, aber Deadpool können sie hier einbauen, ohne jegliche Probleme, ohne dass es mit irgendwas
bricht. Ich glaube auch in Anbetracht der Tatsache, dass kurz nach Ende der Serie, vielleicht einen Monat oder zwei maximal, Deadpool Wolverine kommt, ich befürchte schon, dass das so die Brücke wird zu dem modernen MCU, wenn sie es jetzt schon machen wollen.
Maximal gebe ich euch eine After-Credit-Scene nach der letzten Folge. Irgendwie ein Teaser dahin.
Das also, glaube ich auch.
Mehr wird es
nicht. Kann es ja auch gerne sein. Also ich will jetzt auch nicht, dass er eine der Main-Figuren unbedingt wird. So, aber wenn er wirklich einfach in diesem Universum einfach etabliert wird, ey, den gibt's auch, der taucht ab und zu hier als Cameo auf oder es gibt mal ein Team-Up alle paar Episoden, da wäre ich halt schon komplett glücklich mit und hätte auf jeden Fall einen Grund, auch an der Serie halt effektiv dran zu bleiben.
Ich weiß, was du meinst, aber Deadpool würde mich von... Also ich liebe Deadpool und überhaupt nichts gegen die Figur... Aber wenn die Figur jetzt in dieser Serie etabliert wird, wird mich das stimmungstechnisch, also da ist die Stimmung gerade eine ganz andere in der Serie. Wenn du da jetzt einen Deadpool reinpackst, der vierte Wand brechende, Sprüche klopfende Charakter
irgendwie. War er zu der Zeit ja noch nicht. Also wenn du ihn reinpackst, dann
brauchst du... Aber wenn die jetzt, und da sind wir wieder bei, im Vergleich zum MCU, du kannst jetzt keinen ernsthaften Deadpool in dieser Serie einbauen, wenn einen Monat später der Deadpool 3 Wolverine will hüpfen durchs Multiversum Film rauskommt. Und das werden sie nicht machen.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich traue auch nicht Marvel zu, dass die, also auch wenn sie mit dem Film da irgendwas öffnen wollen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie halt jetzt endlich mal alle Fäden verbinden, weil das haben sie einfach in den letzten 5 Jahren nicht geschafft. Das werden sie auch in den nächsten 5 Jahren nicht schaffen, sondern die Sachen werden schön einfach nebeneinander her existieren. Ja. Von daher können sie es machen. Und ich sag mal, wenn es am Ende halt nur so ein Anteaser ist und dann kommt halt Deadpool in der zweiten Staffel rein, ist vielleicht sogar am Anfang erstmal noch weiterhin Antagonist, bevor er dann überhaupt die Seiten wechselt. Also der 90er Jahre, Anfang 2000, Deadpool ist ja auch nicht das, was wir heute in Deadpool sehen. Also da ist ja auch noch eine Menge Entwicklung hin.
Ey, wie viel Deadpool da in den zukünftigen Folgen und Staffeln noch auftauchen wird, müssen wir, glaube ich, echt den Film abwarten, wie sie jetzt Deadpool ins MCU einbauen. Wie viel da wirklich Connection hergestellt wird oder wie viel das einen auflockern wird. Ich bin da sehr gespannt.
TVA. TVA.
Ja.
Ich bin da aber nicht ganz bei dir. Also ich bin nicht bei dir, dass die sich, eben weil die Figuren in anderen Projekten existieren, die jetzt nicht anfassen werden. Also weil das wäre ja wirklich maximal dämlich. Und das ist halt etwas, was eigentlich auch kein Fan will. Und das sollten die mittlerweile eigentlich wissen, dass sie sich so ein bisschen von ihrem sehr straffen Korsett von wegen, es muss alles... eine Fahrtrichtung haben, eine Geschmacksrichtung haben, alles auf das eine große Ding einzahlen. Das hat sich halt, das ist so in die Hose gegangen in den letzten Jahren,
ja,
dass sie sich, glaube ich, langsam echt davon lösen müssen und die Sachen ein bisschen einzeln stehen.
Dass es besser wäre, dass ich das auch gerne sehen möchte, dass das sinnvoll wäre, dass das den Fans besser gefallen würde, bin ich ja vollkommen bei dir. Aber das, was MCU und Marvel die letzten Jahre gezeigt hat, ist, dass sie jetzt gerade nicht die großen Brüche machen.
Ja,
wenn der jetzt kommt, cool, aber ich erwarte ihn nicht.
Aber ich glaube, dann würde es halt auch die Serie einfach nicht geben, wenn sie trotzdem so fest an diesem Fahrplan halten würden.
Ja.
Deswegen, ich glaube schon, dass X-Men seine Chance bekommt, eigenständig zu sein und sich hoffentlich nicht zu sehr vom MCU da zwischen die Beine grätschen lässt.
Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Und vor allem hoffe ich auf einen schönen Abschluss dieser Staffel hier. Also ich bin gespannt, wie es jetzt ausgeht. Nach diesen 6 Folgen, wo ich am Anfang noch so, ist eine nette Dreingabe so, aber nicht viel mehr als, sag ich mal, ich habe Spaß damit, das mit meinem Sohn zu gucken. hat sich das doch jetzt so etwas entwickelt, wo ich sage, okay, ich bin investiert und möchte sehen, wie es zu Ende geht. Und ja, wenn es schon eine zweite Staffel angekündigt ist, vielleicht machen sie diesen direkten Anschluss an das MCU noch nicht jetzt. Aber mit so einer After-Credit-Szene von Deadpool habe ich eigentlich schon ein bisschen gerechnet, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oder rechne ich,
sagen wir mal so. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass im Film sie kurzzeitig in der Cartoon-Serie sind. Und dann da der Old Man Logan auf den Wolverine aus der Serie kurz trifft oder sowas. Also
so viel Hoffnung habe ich wiederum nicht, dass sie da so cool sind. Also ich wünsche es mir, dass Deadpool endlich der Multiversums-Live-Action-Film wird, den Marvel uns schon seit, glaube ich, 5 Filmen verspricht. Aber ja, irgendwie fehlt mir da noch die Hoffnung. Mal gucken. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung kommt ja ein neuer Trailer raus an dem Tag. Von daher, vielleicht sind wir, wenn ihr den Podcast hört, sind wir vielleicht sogar schon alle schlauer. Warten wir es mal ab.
Ja, ich hoffe auch, dass jetzt gegen Ende Wolverine noch mal ein bisschen näher beleuchtet wird. Das war mir bislang auch noch ein bisschen zu wenig. Der ist nur so ein bisschen der Arsch an der Seite. Aber da schlummert ja mehr. Das wissen wir jetzt, das haben wir jetzt einmal gesehen. Und ich hoffe, das wird noch weiter ausgebaut. Ich möchte ihn noch ein bisschen mehr sehen.
Glaube ich aber auch, dass da die Beziehung mit Jean und Cyclops, da wird er noch mal mehr bekommen. Da wird er auch noch seine Szenen bekommen.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie ihn für die zweite Staffel vielleicht aufheben, weil Wolverine nun mal auch mit einer der bekanntesten Figuren ist. Die brauchst du ja wirklich gar nicht weiter einführen. Was ich halt auch schade finde, ich finde ihn ja auch sehr, sehr cool. Und Wolverine war immer so ein Anker, auch immer mal wieder in die X-Men halt reinzugucken und zu schauen, was geht bei denen eigentlich ab, eben durch Wolverine. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich vielleicht dann doch erstmal noch auf die anderen Figuren konzentrieren, die halt aufzubauen, die halt noch nicht dieselbe Bekanntheit haben. Aber gut, mal schauen, wie das Team in Folge 7, 8, 9 überhaupt aussehen wird, das neue.
Vielleicht können sie jetzt diesen Age of Ultron Comic Arc mal ein bisschen besser verfilmen oder umsetzen, als sie es bisher gemacht haben. Denn dafür wäre Wolverine ja halt schon ganz gut zu gebrauchen. Think big or go home, oder wie heißt das?
Ja.
Wir gehen jetzt auch mal nach Hause, aber ich danke euch sehr für diesen kleinen Plausch über eine Serie, die mich schon doch überrascht hat. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Vielleicht seht ihr es ja ähnlich. Vielleicht wolltet ihr auch nicht so wirklich, also vielleicht auch nur mal kurz reingucken oder so, aber seid jetzt kleben geblieben. Vielleicht habt ihr gedacht, oh geil und seid jetzt doch eher enttäuscht. Lasst es uns gerne wissen an allen Orten und Stellen, an denen das möglich ist. Zum Beispiel bei uns im Forum oder auch bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Ihr dürft uns auch gerne jederzeit und überall folgen. Oder Alvin, wir haben noch nie über deinen Podcast groß Werbung gemacht, beziehungsweise groß gesprochen. Sag noch einmal, wie der heißt.
Paperback, der Comic-Podcast, wo es halt ja rund um Comics, Mangas und auch so ein bisschen Popkultur, Filme und Serien geht.
Genau, also, wenn ihr euch da ein bisschen vertiefen wollt, dann hört da auch gerne nochmal da rein. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich bei meinen beiden Kollegen hier.
Danke dir.
Und wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und einen schönen restlichen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Badabinch. Der Serienpodcast.